Nach dem Singen nimmt man dann die Maske ab und kann wieder frei atmen. Für mich ist eine Art von frei atmen heute Morgen auch wieder, wenn ich mit meiner Familie hierher kommen kann. Ich freue mich mega, weil wir unsere Kinder dürfen jetzt wieder in die Kinderstunde unten und es ist für mich wieder so ein Stück Freude. Also wenn wir als Familie gemeinsam einfach wieder Gottesdienste und Sonntage erleben können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr sagt, ja genau, da kann ich aufatmen, das finde ich wieder schön. Oder es tangiert dich gar nicht. Für mich ist das heute ein Freudetag und das macht es zum Freudetag. In der Corona-Zeit und die Corona-Zeit an sich, die hinterlässt ja irgendwie auch Spuren. Gell? Also bei mir in meinem Leben hinterlässt sie deutliche Spuren. Und in dem ganzen Lockdown und wir fahren runter und wir machen das Leben einfach zwei Schritte langsamer. Da war es ja so, wir mussten immer zu Kunden fahren, wir mussten immer ins Büro fahren, weil wir Homeoffice gemacht haben. Wir konnten gar nicht in den Hauskreis, wir konnten gar nicht in die Gemeinde. Viele Sachen, die einfach ganz normal waren vorher, die haben wir nämlich gemacht. Wir hatten irgendwie mehr Zeit gefühlt und es wurde Zeit geschenkt. Und ich habe das erst die letzten paar Wochen ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, die geschenkte Zeit, die Zeit, die ich da hatte, die habe ich eigentlich gar nicht so richtig genutzt. Also die habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ich jetzt mehr Zeit hatte. Die war irgendwie zack, weg. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du schon mal dir darüber Gedanken gemacht hast, was du mit der mehr Zeit, die du da hattest, ob du die sinnvoll eingesetzt hast, ob du die gut genutzt hast. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Also die einschlägigen Videoplattformen und die Baumarktzahlen, die sagen deutlich, dass wir die Zeit in Fernsehen gucken oder Streaming und Serie gucken und ins Heimwerken investiert haben oder in unseren Garten. Und wo du hin und raus guckst und fragst, die ganz viele Leute, die Garten haben, die sagen, ja, ich habe da ein bisschen was verändert oder habe daheim mal ausgeräumt und so. Also wir haben solche Zeiten einfach so genutzt mit Geschäftigkeit. So habe ich es gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet. Ich habe gewerkelt und gemacht und getan. Habe aber was hingekriegt, aber irgendwie, wenn ich zurückgucke, dann denke ich, eigentlich habe ich die Mehrzeit. Ich bin nicht zufrieden, wie ich die Mehrzeit genutzt habe. Ich bin nicht zufrieden, was ich damit angestellt habe. Und in der Vorbereitung auf die Predigt ist mir das eigentlich durch eine Bibelstelle ganz bewusst nochmal vor Augen geführt worden. Und zwar ist das eine der wahrscheinlich bekanntesten Bibelstellen im Neuen Testament. Und zwar ist es da, wo Maria und Martha Jesus daheim zu Besuch haben. Lukas 10, Vers 38, wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gern mitlesen. Ich habe es auch vorne an der Wand gleich. Und da ist ja so, dass Jesus geht von Dorf zu Dorf und auf einmal steht er dann oder ist er dann bei Martha zu Besuch. Martha wahrscheinlich die ältere von den zwei Geschwistern und die Maria, die setzt sich Jesus zu Füße und hört zu, wie Jesus lehrt. Ich finde es interessant, man könnte sich wahrscheinlich vorstellen, wenn man das so liest, die klebt regelrecht an seine Lippe. Was sagt der Meister mir? Und die Martha, die ist sehr beschäftigt. Klar, es war ihre Aufgabe, sie war die Hausherrin, sie musste dafür sorgen, dass ein Gast nicht hungert und nicht durstet. Ich glaube, jeder von uns, wo daheim Gäste empfängt, kann es irgendwie nachvollziehen. Wir wollen, dass es unseren Gästen gut geht, wir wollen sie doch verwöhnen. Und so macht es die Martha. Aber als sie dann irgendwann gedacht hat, ja, jetzt muss ich ja alles machen und meine Schwester, die sitzt hier nur faul rum vor Jesu Füßen und hört ihm zu und ich muss alle Arbeit hier machen, da platzt ihr irgendwie so die Hutschnur und platzt dann in das Gespräch und sagt, findest du das eigentlich nett, Jesus, auch ungerecht, das Verhalten meiner Schwester, findest du das eigentlich nicht unangebracht, ich muss die ganze Arbeit machen, sag doch jetzt mal was, sie könnte doch auch mal helfen. Und da antwortet Jesus so, ich würde sagen liebevoll, liebevoll umarmend und sagt, haben wir es vorne, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat es erkannt, hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Und Maria hat es erkannt, was wirklich wichtig ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Maria hat es erkannt. Und wahrscheinlich haben viele von euch die Bibelstelle schon ein paar Mal gelesen, ein paar Mal begegnet. Es sind schon einige Predigten drüber gehalten worden. Und mir geht es selber so, mich fasziniert auch, wenn man manche Sachen schon zigmal gelesen hat, irgendwann spricht es in einen an. Irgendwann fällt so der Groschen und merkt man, wow, krass, also irgendwie bin ich damit meint. Irgendwie ist es wie wenn Jesus sagt, nicht Martha, Martha, sondern Samuel, Samuel, du bist mit so vielen Kleinigkeiten beschäftigt. Du hattest Zeit, aber was machst du damit? Die Geschichte hat irgendwie mein Herz erreicht. Und ich lade dich ein, dass die Geschichte auch dein Herz heute Morgen erreicht. Nicht, dass du jetzt im Kopf einteilst und denkst, ah, da habe ich schon mal gehört, dass so und so und Martha ist ja die Blöde, die hat es ja falsch gemacht, das war ja ein komplettes Fail im Prinzip. So, Maria, das ist die Gute, die hat es gecheckt, die ist, so muss man es machen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir heute zwischen gut und böse oder richtig und falsch oder versuche, sage, ja, die ist richtig und der ist falsch einzuteilen, sondern ich lade dich ein, die Geschichte mit den Augen zu lesen, wie wenn du drin steckst. Ja, irgendwie bin ich vielleicht doch so eine Martha, die viel umtreibt, viel macht und mich manchmal trotzdem beschwert und sagt, Jesus, kannst du das eigentlich sein? Wie gesagt, für mich war das so ein persönlicher Moment. Wahrscheinlich das Predige verarbeite von dem persönlichen Moment, wo Jesus zu mir sagt, Samuel, du bist so beschäftigt, du bist so in Sorge und Unruhe, so wie es zu Martha sagt, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Maria, die hat es gecheckt, die weiß, und das eine kann ja niemand mehr nehmen. Gerade in der Corona-Zeit, du hast zusätzliche Zeit gehabt, aber anstatt Zeit in die Intimität mit Gott zu stecken, anstatt Zeit mit mir bewusst zu verbringen, vertüdelst du deine Zeit in Geschäftigkeit und auf Netflix und im Baumarkt. Jetzt hast du weniger Betrieb, so war für mich die Situation, jetzt ist doch weniger an Termine, weniger an Arbeit, weniger Verpflichtungen. Und da ist es wie wenn Jesus zu Martha sagt, Maria, die hat es gut gemacht, die hat es richtig gemacht. Und dann kommt sie eigentlich, oder dann war es so, dass ich das nicht so verspüre, dass Jesus die Martha rügt und sagt, du bist die Falsche, du bist die, wo es nicht kapiert, wer ich bin, oder nicht die, wo das Falsche macht, weil eigentlich hat Martha wirklich das gemacht, was ganz normal ist. Hat das gemacht, was in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur das Normalste von der Welt war. Man hilft oder man ist ein guter Gastgeber seiner Gäste. Und jetzt kommt Jesus in die Situation und sagt zu Martha, jetzt gerade bin ich in deinem Haus. Das an sich bist du nicht falsch, aber jetzt gerade überprüf mal oder frag mal nach deinen Prioritäten. Jetzt bin ich gerade in deinem Haus. Jetzt bin ich gerade hier auf der Erde. Jetzt ist gerade die Zeit, wo du mit mir zusammen sein kannst, um bei mir aufzutanken. Verpasst doch die Zeit nicht mit deiner Geschäftigkeit. Verpasst doch mich nicht. Und für mich war das wie so eine klare Ansage Gottes in mein Leben. Für mich war das so ein bewusster Aufhorch-Moment. So ein Moment, wo ich dachte, wow, jetzt ist eine Ansage. Du hast eine klare Ansage. Und ich finde, man kann ja mit solchen Ansagen, wenn man so das Gefühl hat, Gott spricht, immer mit zwei verschiedenen Dingen umgehen. Erstens mal kann ich sagen, ich schiebe das gern weg. Und ist vielleicht auch der erste Moment, wo man sagt, ich lasse das nicht so gern an mich ran, weil ich habe ja viel zu tun und ich muss ja und so habe ein paar Ausreden. Aber wenn es dann nagt und wenn man merkt, ich bin wirklich getroffen, dann ist es vielleicht ganz gut, im Nachzuspüren, oder? Mal zur Frage, ja, was meinst du eigentlich damit? Stimmt das da? Deckt sich das mit der Bibel, was du da sagst? Und das ist ja das, was durch die Bibel durchgeht, ist, dass Gott immer wieder die Menschen anhält und sagt, Moment, tritt mal einen Schritt zurück, jetzt bin ich wichtig. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, hör auf, und da meint er die Israels, die Streiter, die da sich über ihre Feinde quasi hermachen und die eigentlich vernichten wollen, und sagt, hör auf und erkennt, dass ich Gott bin. Hört auf, unterbrech für eine Situation. Hör auf, tritt zurück, ich streite für dich. Erkenn, dass ich der bin, der die Sache in der Hand hat. Erkenn, dass ich Gott bin. Stopp. Und so ein Stopp-Moment, finde ich, ist gut und ist wichtig. Und deshalb habe ich euch heute auch zur Verdeutlichung ein richtiges Stoppschild mitgebracht. Baut es ihr mal auf. So. Ist deutlich, oder? Manchmal ist so, wenn Gott eine Ansage macht, dann ist es wie so ein Stopp. Ein Stopp-Moment. Klar und deutlich erkenne ich es. Klar und deutlich weiß ich, was im Straßenverkehr zu tun ist, oder? Stopp. Gibt es jemanden, der gerade Führerschein macht? Weiß gar nicht, ist jemand da? Ah, Janik. Ja, also man weiß, an einem Stoppschild, kriegt man gelernt, muss man anhalten. Das Fahrzeug, das muss zum Stehen kommen. Und der Bußgeldkatalog sagt, so 3 Sekunden ist ideal, wenn das Fahrzeug steht, aber man soll auf jeden Fall anhalten. Und ich fand das so ein gutes Bild. Wenn Gott sagt, hör auf, erkenn, dass ich Gott bin, kann ich immer so vorfahrtmäßig einfach mitnehmen, ich gucke schon, kommt was und fahre weiter. Aber ich glaube, das ist ein Stopp-Moment. Das heißt nicht, ich mache einfach weiter, die Geschäftigkeit genauso und dann ist alles gut. Sondern heißt wirklich, mein Fahrzeug muss mal kurz stillstehen. Ein Stopp einlege. Unterbrech deine Geschäftigkeit, hör auf, erkenn, dass ich Gott bin. Das Coole ist, das Stoppschild, das ist nicht nur auf Deutschland begrenzt, das gibt es eigentlich in der ganzen Welt. Man findet überall Stopps und egal wo man ist. Ich glaube, so ein Stopp-Moment, dass Gott dich da treffen kann, das ist egal wo. Es kann bei in Afghanistan sein, in Pakistan, in Uruguay, genauso wie, ich weiß gar nicht, wo unsere, wo wir gerade vorhin dafür beteten, alle auf der Welt verstreut sind. Das ist international. Das Fahrzeug, dein Leben, ist gut, wenn man einfach kurz mal stoppt. Und für mich ist das Stoppzeichen eigentlich so die Aufforderung, eine bewusste Zeit, wo man anhält, einzuhalten. Warum? Weil das kein neues Prinzip ist, sondern weil es ein Prinzip ist, das in der Bibel von Anfang bis Ende eigentlich so gelehrt und gezeigt wird. Ich finde es so schön, wenn man sieht, Gott hat die ersten 6 Tage gearbeitet. Er hat die Welt erschaffen. Sonne, Mond, Sterne, Tiere, Fische und so weiter. Alles hat er schön gemacht und am 7. Tag hat er geruht. Da heißt, er heiligte den 7. Tag als Ruhetag. 6 Tage Arbeit und dann kommt so ein Stopp-Moment. Ein Moment, wo ich einfach zur Ruhe kommen kann, stoppen kann, innehalten und sehen, wer ist Gott. Ich glaube nicht, dass Gott den Tag gebraucht hat, weil er jetzt erschöpft war und weil er jetzt völlig außer sich seiner Kräfte war und jetzt erstmal durchatmen musste, bevor dann alles andere weiterging. Sondern ich glaube, Gott hat es bewusst als Statement für uns Menschen eingesetzt. Er hat gesagt, für euch ist gut, wenn ihr arbeitet und wenn ihr ruht, wenn ihr Stoppmomente bewusst einsetzt in eurem Alltag. Du kannst weiterlesen, mit seinem Volk Israel war er unterwegs, dann ist nicht nur ein Stopptag, sondern sogar ein ganzes Stoppjahr. 6 Jahre sollt ihr Ackerbau machen, sollt ihr die Felder bewirtschaften, alles in die Felder reinlegen, was geht. Und dann gibt es das Brachjahr, Ruhe. Ich bin jetzt kein Gärtner, ob das jetzt heute den Ackerbau genauso gut täte, weiß nicht. Wissen wir nicht, aber ich glaube, das war ein gutes göttliches Gesetz, zu sagen, mach dir klar, wer du bist, wer Gott ist. Und es ist gut, einfach solche Stoppzeiten einzubauen. So ein Stopp, ja. Hör auf und erkenn, wer ich bin. Hör auf und erkenn, dass ich Gott bin. Nutz die Zeit, die ich dir gebe. Und eigentlich ist es ja ziemlich, ich würde sagen, eigentlich ziemlich dumm, das zu ignorieren, oder? Wir wissen es ganz genau, es ist ganz sinnvoll, dass wir Ruhetage haben, dass wir Stoppmomente nehmen sollen, aber ich bin eigentlich ehrlich gesagt zu blöd manchmal dafür, um die mir zu nehmen, um die einzuplanen, um die bewusst nicht zu verlieren. Ich ignoriere sie manchmal regelrecht. Den Sonntag, den knallen wir so voll, dass ich gar keine Zeit mehr habe, sondern abends auch todmüde ins Bett falle, genauso wie im Werktag. Morgens früher aufstehen habe ich auch keine Lust, weil da bin ich zu müde und bin sowieso gestern Abend zu spät ins Bett und so weiter. Wir planen unsere Zeiten, unsere Stoppzeiten, oder ich plane sie nicht bewusst ein. Ich habe nicht so viele bewusste Zeiten nur zwischen Gott und mir. Und eigentlich ist das so ein gutes Werkzeug. Eigentlich ist das so ein gutes, Gott spricht davon, oder wir können ja sagen, es ist so eine Art, wenn Gottes Gesetze, wenn wir die einhalten, ist das für uns wie so eine Schutzfunktion. Es ist nicht irgendwas, wo uns niedermachen soll oder uns foltern soll, uns für uns schlecht ist, sondern ist ja tatsächlich als Schutz für was Gutes für uns gedacht. Nicht, wo du nicht arbeiten darfst, sondern da, wo du auftanken darfst. Ich glaube, dass Gott sich wirklich solche Stoppzeiten mit dir, mit mir wünscht, dass er sich danach sehnt. Und selbst in dem heutigen, nicht nur früher in der Bibel, wo man die Geschichte lesen, sondern ich finde heute, wenn man sieht mit unserer vier Jahreszeiten, es gibt Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, der Rhythmus, den Gott hier vorgibt, hat ja auch was von so einem Stopp-Moment. Im Winter, und dann gucke ich jetzt auch wieder zum Samu, da wird ja, wenn der Boden richtig durchfriert, oder zum Florian, das ist auch unser Gärtner, wenn der Boden richtig durchfriert, da kann ja quasi die Pflanze, die können ja wieder Power kriegen, die sammeln sich da, um im Frühjahr wieder rauszukommen. So oder so ähnlich vereinfacht kann man sagen, oder? Es ist gut, wenn wir da einen Rhythmus haben, wo es nicht nur geben, 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 Power, Power, Power ist, sondern es braucht Momente der Ruhe, wo die Erde, wenn es richtig friert, zerbröckelt, dann tut sich der Gärtner im nächsten Jahr wieder leichter und dann startet es wieder los. Ich finde, es ist so schön zu sehen in der Natur, wenn man, wie sich das entwickelt dann alles, und wenn man weiß, okay, das kommt aus so einem Ruhemoment, wenn man ein bisschen zurück im Prinzip das nimmt. Auch wenn man sieht, die Wenger da, wo jetzt gute Weintraube ernten, die haben ihre Rebe ja auch zurückgeschnitten. Die haben auch nicht nur alles gelassen und haben gewartet, ja, hoffentlich kommen noch mehr Rebe zu, noch mehr Rebe. Sie schneiden zurück und dann, ich glaube, drei Rude sind das. Und das alle Kraft geht dann in die Rude wieder rein. Schneidet zurück, hat so solche Stopp- oder Cut-Zeite. Ich glaube, es ist eine Erfindung von Gott, nicht immer nur das Hamsterrad zu drehen, sondern wirklich auch sich so Stoppzeiten einzubauen. Jesus selber war ja jemand, der so eine Stoppzeit sich regelmäßig genommen hat. Wir lesen das zum Beispiel, dass er so Ruhephase sich genommen hat zum Zurückziehen, zum Beispiel in Markus 1, 35, da heißt noch am nächsten Morgen, bevor Tagesanbruch, zog er los an eine einsame gelegene Stelle, um dort allein zu beten. Es ist ja so, wie bei manchen anderen göttlichen Prinzipien, ist das Gott, was im Alten Testament eingeführt hat, und Jesus setzt es dann quasi noch on top, auf die Spitze. Er treibt es dann noch. Gott hat paar Tage gearbeitet, hat paar Tage die Schöpfung kreiert und hat dann geruht. Und was Jesus hier macht, ist ja, er geht, bevor er arbeitet, bevor er wieder in den Tag startet, da geht er in den Berg. Früh am Morgen stellt er die Weiche, um an dem Tag Gas zu geben. Und ich finde, es ist so ein ganz gutes Prinzip, wo wir hier bei Jesus sehen können. Wenn Gott nach seiner Schöpfung ausruht und Jesus, bevor er überhaupt startet, bevor er wieder Gemeinschaft mit seinen Jüngern hat, die Gemeinschaft mit Gott sucht, dann ist das was dran, wo wir nicht ignorieren sollten. Ich glaube, Jesus hat aus der Stille, aus den Momenten, wo er nur mit Gott allein war, da hat er seine Inspiration geschöpft. Aus dem Stopptag, aus dem Stoppmoment morgens kommt im Prinzip wieder Kraft für das, wo er gewirkt hat. Aus der innigen Beziehung in seinem Vater, die er da gepflegt hat, daraus kommt es, dass er wirken kann, dass er die Kraft hat und dass er Inspiration hat. Aus dem, dass er durch das, dass er nah an Gottes Herz ist, weiß er, was sein Vater will. Aus dem von Maria an den Füßen von Jesus liege, kommt die Power, kommt die Idee, kommt der Mut, kommt das Durchhaltevermögen. Mich fasziniert irgendwie der Blickwechsel hin von dem, ich muss mich abstrampeln und ich arbeite und arbeite und arbeite und dann brauche ich so einen Stoppmoment, um mich festzuklammern und auszuruhen. Kann man machen, ist gut, aber mich fasziniert das, wenn man das umdreht und sagt, nee, ich gehe zuerst in die Ruhe, ich gehe zuerst in die Stille, ich suche zuerst die Nähe zu meinem Vater im Himmel, um daraus dann Kraft zu schöpfen, um daraus dann Inspiration zu kriegen, um daraus dann das durchzuhalten. nicht das Hineinrede in den Stoppmoment, sondern bewusst den Stoppmoment setze, um daraus quasi dann wieder zu handeln. Habt ihr das gesehen? Für mich war das so faszinierend. Das ist so wie so ein Mindshift, sagt man im Englischen, wie so ein Richtungswechsel. Mich hat das irgendwie so komplett auf den Kopf gedreht, weil ich dachte, ja, man weiß schon, es ist gut, morgens stille Zeit zu machen. Es ist schon gut, sich damit zu beschäftigen. Aber bei mir, ja, ist halt, du kennst ja meinen Alltag und ich habe Kinder und die sind halt morgens um 6 Uhr wach, wann soll ich es denn dann machen? Aber wenn Jesus, bevor alles war, bevor Tagesanbruch, auf dem Berg ist und mit dem Vater Nähe zu suchen, dann ist das ein mega gutes Prinzip, wo es eigentlich nur dumm ist, von uns das wegzuschieben, wo es einfach ignorant ist, sowas, wo uns hilft, da nicht anzunehmen. Ich glaube, Martha und Maria, wenn wir nochmal in die Geschichte gucken, dann war es, ich habe es gerade vorhin kurz gesagt, es war Martha nicht die, wo doof ist und wo falsch war, und Maria war die Gute, sondern beide, sowohl Martha als auch Maria, waren von Jesus geliebte Freunde. Das sehen wir später im Johannesevangelium. Die beide waren nah mit Jesus unterwegs. Es war nicht, wo die eine immer alles richtig gemacht hat und die andere immer alles falsch macht. Aber Martha hat in dem einen Moment eben das göttliche Schutzprinzip nicht beachtet. Hat einfach Stress, Sorge, Alltag, das, was man einfach normal ist, was zu tun ist, das hat sie völlig übermannt, überfraut. Und Jesus bietet ihr einfach in Liebe die Alternative an. Jesus, ich glaube, er gibt nicht dem Arbeiter per se eine Absage. Er sagt nicht, hey, an sich ist das Allerbeste, was du machen kannst, leg dich zu meinen Füßen. Sei immer im Lobpreis. Sei immer in den heiligen Momenten. Ich glaube nicht, dass er sagt, das Allerbeste, was du tun kannst, ist den ganzen Tag von morgens bis abends nur zu beten. Ich glaube nicht, dass es Jesus darauf ankommt. Ich glaube, er sagt, oder auch wenn man die Bibel lese, der Fleiß und die Arbeit und das Tun und das Schaffen, das ist ein absoluter Bestandteil von unserem Leben. Das macht uns Menschen aus. Also es gibt ja genug Sprüche in der Bibel, wo es über die Fleißigen und die, wo nicht arbeiten wollen, wo die schon auch ihr Fett wegkriegen, sage ich mal. Und Jesus, glaube ich auch nicht, dass er dann hier sagt, nee, Martha, du sollst nie wieder arbeiten, sondern er sagt, komm jetzt bin ich da, jetzt bin ich auf der Erde, jetzt bin ich, Zeit verbringe ich mit euch, also legt doch einen kurzen Stopp, einen Stoppmoment ein. Und deshalb glaube ich auch, dass es nicht geistlich und ungeistlich ist. Deine Arbeit, wenn du deiner Arbeit nachgehst, wenn du dich mit deinen Kindern, wenn du in die investierst, wenn du, egal was du machst, wenn du arbeitest und schaffst in deinem Haus, in deinem Garten, dann ist das nicht was, wo Jesus per se sagt, aber eigentlich ist das nicht so gut, wie wenn du jetzt vielleicht beten würdest. Ich glaube, das sagt er nicht. Er sagt, leg den Stoppmoment ein, schöpf da die Kraft, nimm da quasi die Power raus, um den Alltag zu meistern, um dein Häusle schön zu machen, um deinen Menschen zu begegnen, denen du begegnest, mit Freundlichkeit, mit Durchhaltevermögen, mit Großzügigkeit. Investier voll in deine Kinder, investier in deine Arbeit, gib alles, ganz klar. Aber Arbeit und Ruhen, das ist was, muss richtig gewichtet sein. Und ich weiß nicht, manche sind ja unterschiedlich, jeder ist ein bisschen anders. Ich bin von dem Typ, wo eher von dem Pferd auf der einen Seite von runterfall, wo eigentlich zu viel arbeitet, wo nicht den Stoppmoment mir einräumt, wo nicht sagt, ich will aus der Power raus schaffen, die Gott mir in deiner Zeit gibt, sondern ich krampf mich ab und ich versuche alles selber zu machen und alles, ja, ich hetze mich ab und habe Sorge und so weiter. Ich glaube, dass Gottes Wille für dich nicht ist, dass du müde, matt und abgeschlagen bist. Ich glaube, Gottes Wille ist für dich schon, so sagst du zumindest Jesaja, dass du durch den Herrn wie Adler dich aufschwingst und die Kreise ziehst. In dem Harre auf den Herrn, indem du Zeit mit ihm verbringst und dadurch quasi Power kriegst, Kraft kriegst. Hör auf, sagt Gott. Und erkenn, unterbrech deinen Alltag und erkenn, dass ich Gott bin. Und dann werde ich für dich kämpfen und dann werde ich dein Sieg sein. Und dann schaffe ich das und muss das nicht alleine schaffen. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Und wenn ich das so sage und wenn ich das so überlege, dann kann ja jeder von euch auch denken, ja, ja, schon, aber du kommst wieder in der Realität an, kommst in deinen Alltag. Bei mir sieht es halt anders aus. Und wir haben jeder von uns so gewisse auch eine Herzenshaltung, wo ich sage, ja genau, deshalb kann ich es machen, deshalb kann ich es nicht machen. Jeder von uns hat irgendwie so, ja, ich glaube, in unserem Herz fängt es an, dass wir sagen, ja genau, ich will das. Das gehört dazu, dass ich, das ist, also mir, ich war ganz lang, habe ich so gehandelt, dass ich gesagt habe, Herr, Gott ist ein guter Gott und er beschenkt mich ja. Stimmt, aber wenn ich nicht anhalte und ich nicht meine Stoppzeit einhalte und mir die einplan, ja, wann kann er mich dann beschenken? Klar, er kann es jederzeit machen, er ist super gut und kann das mich jederzeit treffen. Aber wenn ich bewusst die Zeit einplan, dann ist die Chance so viel größer, dass ich verstehe, was er mir sagen will, dass ich höre, was sein Herz ist, dass mir ein Mensch aufs Herz legt, für die ich beten kann, wie wenn ich es einfach nicht mache. Das ist relativ einfache Mathematik. Und deshalb möchte ich euch ganz kurz drei praktische Tipps für eure Stoppzeit geben. Wie gesagt, das ist eher was, wo ich mit verarbeite und das setze ich euch jetzt vor und wenn das was für dich ist, dann ist das gut und wenn du sagst, mache ich eh schon, umso besser. Ich habe Punkt 1 genannt, sage, plan die Stoppzeit ein. Wenn ich abends spät ins Bett gehe, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich morgens früh aufstehe. Kann ich einmal machen, mache ich auch meistens dann, wenn ich montags, das mache dienstags nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich abends, also ich brauche einfach Schlaf und von dem her ist es gut, wenn ich je nach Situation, wo ich drinstecke, habe ich kleine Kinder, bin ich jünger, bin ich älter, gehe ich früh zur Arbeit, gehe ich spät zur Arbeit, wenn wir ganz bewusst unsere Stoppzeiten nehmen. Es kann auch abends genauso gut sein wie morgens, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir einfach uns eine gewisse Zeit im Kalender, am Tag fest reservieren und sagen, genau das ist die Zeit, wo ich mit Gott verbringen will. Es ist die Zeit, wo ich höre, was er mir zu sagen hat, wo ich lese, was er sagt, wo ich vielleicht ein Buch lese, das mich neu inspiriert. Ich glaube, keiner von uns hat wirklich Zeit und jeder von uns muss sich das rausschnitzen und sagen, ja genau, dann plane ich mir das ein. Ich glaube, natürlich, es kommt nicht so, dass von heute auf morgen kommt und sagt, wow, jetzt bin ich aber jemand, da, jetzt fällt mir das richtig leicht. Ich glaube, es geht keinem von uns so. Entweder ist es über Jahre eintrainiert oder ich kämpfe halt und kämpfe halt und kämpfe halt und muss es immer wieder aufs Neue probieren. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns feste Zeiten, solche Stoppzeiten zu planen. Ich für mich, das ist ein Auswuchs aus der Predigtvorbereitung, habe wieder neu festgelegt, ich möchte morgens früh, bevor meine Kinder wach sind, alleine, wenn es 10 Minuten sind, wenn es 20 Minuten sind, einfach wieder Zeit mit Gott suchen. Und wenn die um 6 Uhr aufstehen, ist das wirklich früh, aber ich weiß, ich muss halt abends einfach dementsprechend ins Bett gehen, dass ich vor denen aufstehe. Ich muss was dafür tun. Ich kann nicht einfach sagen, ja, dann warten wir mal, gucken wir mal, ob es was wird. Das können die ABC-Schütze hier übrigens ja auch nicht. Die können ja auch nicht sagen, ach, ich lerne kein Mathe, ich lerne kein Deutsch, mal sehen, vielleicht beschenkt mich der Lehrer. Ja, funktioniert manchmal, aber es funktioniert halt nicht immer. Also irgendwo muss man dann selber ja auch in der Schule was dafür tun. Ich glaube, da ist ganz ähnlich. Ich will es aber nicht nur reduzieren, ihr habt ja vielleicht im Kopf so den Gedanken von, ich habe stille Zeit und stille Zeit ist langweilig und stille Zeit ist doof, so als Floskel. Ich glaube, ich würde es nicht nur auf den einen Moment morgens reduzieren wollen. Ich glaube, die Stoppzeiten können auch mal wirklich ein Wochenende sein im Kloster. Nimm dir eine Tagzeit alleine zum Wandern. Ich glaube, bewusste Stoppzeiten, ist egal, ob das kurz oder lang ist, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die über die Jahre, über die Monate, über den Tag einfach einplane. Punkt 2, habe ich gesagt, beseitige Störfaktoren, weil es nämlich genau das, was uns ja davon abhält, abends, weil noch die Serie noch so spannend aufgehört, deshalb muss ich ja noch weiter gucken und kann deshalb morgens ja nicht aufstehen. Vielleicht ist ja so, dann kommt der morgens, wenn ich auf mein Handy gucke, weil ich lese mein Handy auf der Bibel, kommt auf einmal eine E-Mail über, ich weiß nicht genau, vom Geschäft und merkt, oh, ich müsste jetzt irgendwas machen. Ich habe Störfaktoren unendlich in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so wirklich straight seid und keine Störfaktoren habt, wenn ihr morgens aufsteht, dann zieht und hört mich doch keiner. Aber es ist gut, glaube ich, wenn man in der Zeit, in der Stoppzeit wirklich Handy ausschaltet, Flugmodus macht. Einfach allein sein an einem Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man nicht direkt wieder gestört ist, wo direkt nicht irgendeinen vielleicht die Arbeit einholt. Wenn ich jetzt in der Küche meine Stoppzeit mache und denke, oh, jetzt muss ich noch das und das und das und das ins Einkaufen, das ist eigentlich im Kühlschrank, ist da genug und jetzt stehen meine Kinder auf, wollen die einen Kaba oder wollen die Apfelsaftschorle trinken und so, da bin ich ja abgelenkt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einfach einen Ort suchen, wo wir runterkommen können, wo wir Augen schließen können, mal ausatmen und sagen, jetzt bin ich da. Gott, sei du quasi, sprich du. Ich will hören. Was hast du zu sagen? Und als dritter Punkt habe ich es genannt, lass die Verdammung und die Ausrede, je nachdem, welcher Typ du bist, wenn du ein sehr korrekter Mensch bist, dann sagst du vielleicht, ich habe das ja so oft probiert, aber ich bin ja da so echt auch so und ich schaffe das halt nicht und ich bin deshalb auch nicht so richtig, also ich bin halt echt nicht gut genug und so. Da verdammst dich so ein bisschen dafür und das finde ich eigentlich schade, weil Bonhoeffer, und das fand ich ganz schön, wie er das geschrieben hat, über seine tägliche Meditation, über die Bibel, sagt er, klar, es ist ganz logisch und ganz normal, dass unsere Gedanken abschweifen. Es ist ganz normal, dass auf einmal liest du was und dann denkst du an was anderes, aber hol dich liebevoll zurück. Was hast du zuletzt gedacht? Hol dich liebevoll an den Ort zurück, wo deine Gedanken abgeschwiffen sind und dann geht's weiter. Brauchst du nicht dafür verdammen. Hol dich da liebevoll zurück. Mach einfach morgen weiter. Und das Zweite, lass die Ausrede, das ist was, wo ich halt wieder zu mir spreche, vielleicht auch zu dir und sage, ja, ich habe 1000 Ausrede, warum ich das nicht mache. Und 1000 Ausrede, warum, was wichtiger ist heute, wie meine Stoppzeit einzuplanen. Ich habe 1000 Ausrede, warum ich meine Stoppzeit heute opfern sollte oder warum ich heute Morgen die Snooze-Taste in meinem Wecker wieder drücke, um nochmal ein bisschen länger zu schlafen, anstatt die Stoppzeit wirklich in Anspruch zu nehmen, die Schutzfunktion, die Gott uns dadurch zur Stoppzeitgeber hat, anzunehmen. Die Theorie allein reicht da nicht. Man muss es einfach umsetzen. Ich glaube, für mich war das wie so ein Bild, dass ich sage, klar, ein Nagel funktioniert auch mit einem Schraubenzieher reinzuklopfen. Klar funktioniert es. Aber es ist halt was anderes, wenn ich einen Hammer benutze und dann richtig Power habe. Ich kann schon einfach, das falsche Tool nutze oder Tools falsch nutze oder Werkzeuge falsch nutze, wenn ich das richtige Werkzeug an der richtigen Stelle nutze, dann geht es viel schneller und viel einfacher und es ist besser. Und ich habe schon ein paar Mal anklingen lassen, wahrscheinlich bin ich der Letzte, der eigentlich darüber predigen soll, weil ich bin der Letzte, der das richtig gut umsetzt, aber möchte dafür kämpfen, möchte da weitermachen. Und deshalb ermutige ich dich, einfach so Stopp-Momente in dein Leben einzubauen. Vielleicht heute die Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, ja, das habe ich schon so oft gemacht und ich habe es jetzt aufgegeben, weil irgendwie bin ich jetzt echt frustriert, da ist nichts passiert oder die stille Zeit morgen ist ja so langweilig, das könnte ich mir sparen. Das sind ja so Sachen. Manchmal ist auch die Generation, ich glaube, wenn ich so mit meiner Elterngeneration angucke, viele von denen haben es eintrainiert, machen jeden Morgen ihre stille Zeit und das ist mega wertvoll. Meine Generation, mit jedem, wo ich spreche, sagt, ich krieg's halt nicht gebacken. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir dann einfach wieder heute Entscheidung treffen und sagen, nee, ich fange wieder an. Weil daraus entsteht die Power und daraus entsteht die Kraft, wenn ich Nähe zu meinem Gott suche, wenn ich Nähe mit meinem Gott habe. Ich lasse die Ausrede sein und ich fange einfach an. Die Theorie wird zur Praxis. Und wie gesagt, am Eingang über die Corona-Zeit habe ich mich extrem geärgert, weil ich dachte, ich habe so viel Zeit und ich habe die von außen diktierte Stoppzeit, die Gott hier eigentlich uns Menschen so mehr oder weniger mir zur Verfügung gestellt hat, sage ich es mal so. Ich hatte Stoppzeit und ich habe sie einfach nicht genutzt. Ich habe die Zeit nicht als die Stoppzeit genutzt, wo ich sie nutzen könne. Und ich ärgere mich darüber, dass ich das nicht gemacht habe. Ich ärgere mich darüber, dass ich Geschäftigkeit und die Sorge mehr Gewicht gegeben habe als tatsächlich der Stoppzeit und der Intimität mit Gott. Und deshalb war für mich das so ein ganz bewusster Schritt zu sagen, ja, ich definiere einfach wieder zwei Punkte für meine Stopp-Absichtserklärung, habe ich es mal genannt. Und ich ermutige dich einfach auch, vielleicht so eine Stopp-Absichtserklärung heute in dein Handy zu schreiben, auf einen Zettel, auf irgendwo vielleicht nachher aufzuschreiben und zu sagen, genau das nehme ich mir vor. Da plane ich meine nächste Stoppzeit ein, damit ich daraus mit Kraft und daraus mit Power wieder leben kann. Nicht erst zum Ausruhen, zum Runterkommen, sondern erinnert euch an den Blickwechsel, um von dort zu starten und dann in dem Alltag genau Gas zu geben. Für meine persönliche Stopperklärung heißt, ich stehe morgens auf, werktags, vor meine Kinder, so gut es geht. Und diese Woche war es dann so. Montags ging es gut, dienstags, da waren sie um 5 Uhr wach, da war ich halt noch im Bett liegen. Dann habe ich am Mittwoch habe ich weitergemacht und am Donnerstag ging es dann weiter. Lass uns da nicht verdammen, lass uns keine Ausrede haben, sondern einfach kontinuierlich dranbleibe. Und meine zweite Stopp-Absichtserklärung ist eben die, dass ich sage, ich möchte Zeit mit Gott verbringen, ohne gewisse Nutzer. Ich verbringe dann auch Zeit mit Gott, wenn ich keine konkrete Frage an Gott habe. Ich verbringe dann auch Zeit mit Gott, wenn er der Predigt ansteht. Ich verbringe dann auch Zeit mit Gott, wenn ich eine Kinderstunde halten muss. Ich verbringe Zeit mit Gott, ohne dass ich in erster Linie einen Nutzer da drin brauche. Ohne dass ich jetzt ganz jetzt, soll ich das Auto kaufen oder nicht? Soll ich das machen, soll ich das machen? Einfach zu sagen, ja, weil es gut ist, weil ich daraus Kraft schöpfen kann, weil daraus Dinge entstehen können, auf die ich selber vielleicht gar nicht kommen würde. Johannes Hartl, ein deutscher Theologe, sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich finde das so ein relativ weiser Satz. Und deshalb möchte ich dir einfach noch ein paar Minuten ganz kurz Zeit geben, dass du dir deine persönliche Absichtserklärung in deinem Kopf zurechtlegst oder in dein Handy einträgst oder festhältst, zu sagen, genau damit, das ist der Stoppmoment, den möchte ich mir nehmen, den nehme ich mir bewusst. Und vielleicht ist das so, wenn du das nächste Mal im Stoppschild stehst, im Straßenverkehr und dein Fahrzeug steht, dann erinnerst du dich einfach dran, es ist gut, Stoppmomente in meinem Leben einzubauen. Ich lasse dir kurz ein paar Minuten Zeit und dann wird die Musik spielen. Ich starte noch mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nah an dein Herz kommen können. Ich danke dir dafür, dass du nicht ein entfernter Gott bist, sondern ein ganz naher Gott. Ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder ganz klar in unser Leben sprichst. Und dass es nicht was ist, wo irgendwie abgespaced ist oder irgendwas Komisches, sondern dass es Realität ist, dass du mit uns unterwegs bist. Und deshalb bete ich, dass du uns zeigst, wo wir unsere Stoppmomente in unserem Leben einbauen können. Und ich bete, dass du uns hilfst, die auch echt durchzuziehen, dran zu bleiben, Durchhaltevermögen zu haben. Und ich bete, dass mir beschenkt werde mit schönen Begegnungen, mit schönen Stoppzeiten, in Zeiten, wo wir einfach auch sehen, wie du uns da versorgst. Ich bete für gute Ideen, für gute Gedanken und echt fürs Dranbleiben in deiner einzelnen Situation. Amen.